Seid herzlich gegrüßt an diesem Sonntagmorgen, besonders auch ja, so unser jüngster Gottesdienstbesucher, der Mathis, ist das richtig? Ja, willkommen Mathis und auch Anne, schön, dass du unter uns bist. Und das ist einfach ein Geschenk Gottes, auch wenn er neues Leben schenkt. Und wollen wir auch für Mathis beten, dass er ranwächst mit dem Wort Gottes und seinen Schöpfer kennenlernt und auch ewiges Leben empfängt. Ja, vielen Dank euch auch für eure Gebete für den gestrigen Tag. Wir haben das gemerkt, dass wir das nur in der Abhängigkeit vom Herrn auch tun konnten, dort zum Rathausfest zu gehen und den Herrn zu bezeugen und ja, erkennen auch nochmal neu, was für ein Geschenk es ist, wenn wir ihm glauben können, wenn wir dem Wort Gottes glauben dürfen. Das ist, können wir nicht uns selbst zuschreiben und auch dem Herrn danken, dass er ja, über allen Menschen die Sonne aufgehen lässt, dass die Leute dort ja auch so äußerlich gesehen fröhlich sind und das irdische Leben, das vergängliche Leben genießen, aber haben auch mit Personen gesprochen, die schon älter sind, die womöglich denen auch bewusst ist, dass sie sterben müssen. Und dafür können wir jetzt beten, auch dass sie das ernst nehmen, was sie gehört haben, dass der Same aufgeht. Und ich freue mich so, dass ihr hier seid, weil ihr das Wort Gottes hören wollt. Und wenn ihr eine perfekte Predigt hören wollt, dann könnt ihr nur die Bibel aufschlagen und das Wort selbst lesen. Lasst uns beten, dass aber auch mein Dienst euch hilfreich sein möge, dass Gott sich verherrlicht durch das, was wir in seinem Wort finden. Lasst uns beten. O Vater im Himmel, wir danken dir und beten dich an, gemeinsam mit deinem Sohn und dem Geist, den du gesandt hast, auch in diese Welt, damit überhaupt irgendjemand dich erkennt, damit diese Sklaverei der Sünde überwunden wird und dass die Finsternis gebrochen wird. Danke für dein Wort, das mächtig ist, das zu tun. Und so kommen wir vor dich und bitten dich, dass du auch das Wort, das gestern gesprochen und weitergegeben wurde, dass es doch gehört wird. Und dabei sind wir bei dir an der richtigen Adresse, denn nur du öffnest das Herz. Danke auch, dass du Mathis das Leben geschenkt hast. Und so bitten wir, dass du auch ihn bewahrst und dass er auch dich kennenlernt. Du willst ja, dass jeder dich kennenlernt, Vater. Darum hast du deinen Sohn gesandt. Und so danken wir dir für das Johannesevangelium und bitte gib uns deine Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Wie viele Menschen waren eigentlich schon auf dem Mond? Weiß es jemand? Ja? Sehr gut. Richtige Antwort. Laut der NASA waren es 12, die bislang auf dem Mond waren, 12 US-Amerikaner. Und das Thema ist ja auch gerade wieder aktuell, nachdem die NASA den Mond wieder umrunden ließ. Aber dass tatsächlich schon jemand auf dem Mond war, ist mittlerweile schon mehr als 50 Jahre her. Und von diesen 12 Mondastronauten sind nur noch 4 am Leben und alle 90 Jahre und älter. Nun, was hat das mit dem Johannesevangelium zu tun? Gibt es da eine Parallele? Nun, es gibt tatsächlich eine Parallele, nämlich gemäß den Kirchenvätern, das steht nicht in der Bibel, aber gemäß den frühen Zeugen schrieb Johannes dieses Evangelium im hohen Alter. Und er war einer von den 12, einer von den 12 Jüngern, den 12 Aposteln. Und als er schrieb in hohem Alter, da war er vermutlich einer von den wenigen, die noch am Leben waren. Und als er schrieb, war es etwa genauso lang her, wie heute die Mondlandung her ist, dass Jesus auf der Erde war. Also wir haben da, können uns das jetzt so vorstellen, ich war damals nicht am Leben, aber solche, die schon das miterlebt haben von der Mondlandung, die wissen jetzt, ja, so lange ist das her, so lange wie damals der Herr Jesus gelebt und dann in den Himmel aufgefahren ist, so lange war es her, dass Johannes dann als Opa dieses großartige Buch der frohen Botschaft von Jesus Christus geschrieben hat. Und das durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und deswegen können wir dem auch völlig vertrauen. Wir wollen also zunächst einen Überblick gewinnen über dieses Buch, bevor wir tiefer einsteigen. Und was macht man normalerweise, wenn man ein Buch hat und man will den Überblick gewinnen? Man schlägt das Inhaltsverzeichnis auf. Aber das gibt es hier nicht. Aber im Text gibt uns Johannes Anhaltspunkte dafür, wie er sein Evangelium strukturiert hat. Und so gibt er uns Anhaltspunkte für eine Gliederung in 4 Teile. Und die ausführliche Erklärung für diese 4 Teile findet ihr in der Aufnahme der letzten Predigt. Falls ihr das nochmal hören wollt oder verpasst habt, hört es euch gern an. Wir können uns diese 4 Teile anhand von 3 Bildern merken. Und zum einen war das Bild des Zeltes, dass wir also ein kurzes Vorwort haben in dem ersten Kapitel, dann einen ersten langen Teil bis zum Ende von Kapitel 12, dann den nächsten längeren Teil bis Kapitel 20 und das Nachwort in Kapitel 21. Und das können wir uns merken anhand des Bildes eines Zeltes. Warum ein Zelt? Nun, weil laut Johannes 1, Vers 14 das Wort Fleisch wurde und unter uns zeltete. Und so kam der Sohn Gottes als wahrer Mensch und so wohnte er unter den Menschen wie in dem Vorbild der Stiftshütte. Nur jetzt mit dem Unterschied, dass er leibhaftig unter den Menschen war. Ein zweites Bild war der Läufer und es sind die gleichen 4 Teile anders angeordnet und auch das ist ein Bild, was zum Johannesevangelium passt, denn es beginnt und endet mit diesem Aufruf des Herrn Jesus, folge mir nach. Das sagt er zu seinen ersten Jüngern und das sagt er dann nach seiner Auferstehung zu Petrus 2-mal, folge mir nach. Und das ist auch der Aufruf an uns und deswegen habe ich auch das Evangelium mit einem Untertitel versehen, folge dem verfolgten Sohn Gottes nach. Das ist die Botschaft, so wie ich sie verstehe und zusammenfasse. Mit einem dritten Bild halten wir uns gerade etwas länger auf und das dritte Bild ist das Bild eines Palasts. Wir können das Johannesevangelium mit einem Palast vergleichen, der 4 Räume hat. Der Palast des Sohnes Gottes. Er ist der allerhöchste König. Und so können wir uns vorstellen, dass wir nun einmal in schneller Abfolge durch diese 4 Räume gehen, durch diese 4 Teile im Evangelium. Und der erste Raum, der erste dieser 4 Räume trägt den Titel Mission. Diese ersten 18 Verse im Johannesevangelium zeigen die Mission des Sohnes Gottes. Wir stellen uns vor, dass wir in einen kleinen Raum treten. Klein, weil es nur wenige Verse sind. Und dieser Raum hat eine unendlich hohe Decke. In diesen ersten Versen sind wir der allerhöchsten Lehre über den Sohn Gottes und seine Menschwerdung ausgesetzt. Deswegen diese unendlich hohe Decke, die wir nicht sehen können. Und in diesen Versen sehen wir die Mission des Sohnes Gottes. Welches ist die Mission? Das finden wir in Vers 12 in Johannes 1. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Dafür müsste der Sohn Gottes Mensch werden, dass irgendjemand überhaupt ein Kind Gottes werden kann. Dafür müssen wir ihn aufnehmen als den Mensch gewordenen Sohn Gottes. Nur so schafft er die Grundlage, dass verlorene Sünder wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen können. Nach dem kleinen ersten Saal oder nach dem ersten kleinen Raum treten wir jetzt in einen größeren Saal mit dem Titel Zeichen. Und hier befinden wir uns in den Kapiteln 1 ab Vers 19 bis zum Ende von Kapitel 12. Und dieser Saal, stellt euch das vor, ein Saal, der hell erleuchtet ist, ein Saal mit Kunstwerken. Verschiedene Kunstwerke sind ausgestellt. Und diese Kunstwerke sind die Zeichen, die der Herr Jesus getan hat. Zeichen bedeutet seine wundersamen Taten, die er getan hat, um etwas über sich zu zeigen. Es sind nicht nur einfach erstaunliche Wunder, sondern es sind Botschaften. Sie haben eine Botschaft darüber, wer der Sohn Gottes ist, wer Jesus ist. Und in diesem Saal mit den Kunstwerken ist es am Anfang noch friedlicher, eine friedliche Stimmung, aber je weiter wir in den Saal hineinkommen, desto mehr wird es unruhig. Wir hören Stimmen, ärgerliche Stimmen, giftiges Gerede. Warum? Ab Kapitel 5 nämlich lesen wir davon, wie Jesus verfolgt wird von den Juden, wie er diesen harten Widerstand bekommt, bis hin dazu, dass sie planen, ihn zu töten. Und die Tür zum nächsten Saal ist das Kapitel 12. Das ist also die Tür zum dritten Raum, zu diesem nächsten Saal. Denn in Kapitel 12, da wird Jesus gesalbt und der Verrat durch Judas wird angekündigt. Und Jesus sagt seinen notwendigen Tod voraus. Und jetzt treten wir in den benachbarten Saal und dieser Saal ist ein dunkler Raum. Kommt von einem hellen Saal in einen dunklen Raum. Das einzige Licht, was wir dort sehen, ist eine Fackel. Und diese Fackel, die begleitet uns durch diesen dunklen Raum. Und am Anfang ist es noch ruhig in diesem Raum. Aber auf einmal hören wir Tumult. Wir hören Geschrei. Wir laufen weiter, es wird ruhig und plötzlich strahlend hell. Das ist dieser nächste Saal. Hier ist der Saal zu Ende. Und wie hilft uns das, den dritten Teil in Johannes einzuprägen? Nun, Jesus ist die immer brennende Fackel. Er hat sich vor der Welt verborgen. Und ist mit seinen Jüngern zusammen, aber er ist natürlich immer weiter das Licht. Er brennt unaufhörlich, so wie der brennende Dornbusch. Er ist das verzehrende Feuer. Und er ist jetzt mit den Jüngern im Privaten zusammen und so ist es auch ruhig im vorderen Teil dieses Saals, aber dann wird es laut, denn der Herr Jesus wird gefangen genommen. Wir lesen von seiner Verurteilung und von seinem Tod am Kreuz. Und es wird wieder ruhig, denn der Herr Jesus wird begraben. Er liegt im Grab. Und dann wird es auf einmal strahlend hell. Der Herr Jesus ist auferstanden am dritten Tag von den Toten. Er lebt. Und ein passender Titel für diesen Teil, diesen dritten Teil, ab Kapitel 13, bis Kapitel 20 ist Verherrlichung. Verherrlichung. Und Johannes stellt also die Ereignisse unserer Erlösung, Jesu Tod und Auferstehung, unter diesen Begriff der Verherrlichung. Nun, was bedeutet Verherrlichung? Verherrlichung bedeutet sichtbar machen. Sichtbar machen, wie groß, wie mächtig, wie schön, wie wunderbar Gott ist, Gottes Sohn. Gottes Sohn ist der wahre Gott. Und so wird Gottes Sohn verherrlicht. Das heißt, es wird sichtbar gemacht, wie perfekt, wie erhaben, wie großartig, wie schön Gottes Sohn ist. Das lesen wir in Johannes 13 bis 20. Und wenn Gottes Sohn verherrlicht wird, wer wird dann auch verherrlicht? Gott, der Vater. Denn sie sind eins. Genauso Gott, der Geist, Gott, der Heilige Geist. Und doch sehen wir, dass es ja gerade in Johannes 13 bis 17 heißt, dass der Geist den Sohn verherrlicht, obwohl der Geist Gottes genauso wahre Gott ist, ist er derjenige, der den Sohn verherrlicht. Nun, die Verherrlichung von Gottes Sohn hat ein Tal und einen Gipfel. Und das Tal ist das Kreuz. Und der Gipfel ist die Auferstehung. Und ohne das Tal gibt es keinen Gipfel. Und den Gipfel gibt es nicht ohne das Tal. Zuerst das Kreuz und dann die Auferstehung. Beides bedeutet die Verherrlichung des Sohnes Gottes. Wir sehen, Kreuz und Auferstehung gehören untrennbar zusammen. Und sie geben uns die Verherrlichung vom Sohn Gottes. Nun, wie ihr wisst, ist die Auferstehung nicht, die Auferstehung ist nicht der höchste Gipfel. Was kommt danach? Die Himmelfahrt, die Erhöhung des Herrn Jesus über jeden Namen und jede Gewalt. Aber das wird im Johannesevangelium nur angekündigt, nicht selbst berichtet. Wo lesen wir von der Himmelfahrt des Herrn? Nun im Lukasevangelium, in der Apostelgeschichte. Und weil es eben im Johannesevangelium nicht berichtet wird, deswegen spreche ich hier von dem Gipfel der Auferstehung. Okay? Nun, wie können wir uns im Groben in den Kapiteln 13 bis 20 zurechtfinden? Und da sehen wir zwei Schritte. Zunächst die Verherrlichung vorbereitet und dann die Verherrlichung vollbracht. Und als erstes schauen wir auf wie die Verherrlichung vorbereitet wird. Also in den Kapiteln 13 bis 17. Und hier hat der Herr sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In Kapitel 12, Vers 36, das haben wir letztes Mal gesehen, redet Jesus ein letztes Mal von dem Licht und sagt, solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Er zog sich zurück. Das Licht ist jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit. Es ist dunkel geworden. Und er ist im Privaten mit seinen Jüngern zusammen. Und was macht er dort? Er dient ihnen. Sie liegen zu Tisch, um das Passa-Abendessen zu essen. Und Jesus steht auf und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und zwar allen 12. Und dann, als er sich wieder zum Essen hingelegt hat, da fordert er Judas auf. Und lasst uns lesen in Johannes 13, Vers 27. Johannes 13, Vers 27. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn, in Judas. Da spricht Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Während die restlichen Jünger rätseln, was meint der Herr damit, versteht Judas genau sein Signal aufzubrechen. Und das ist wirklich erstaunlich. Seht ihr darin, wie Gott souverän ist? Jesus Christus selbst gibt das Signal für Judas zum Losgehen. Ich meine, ein Mensch wie wir würden doch so einer unschuldigen Verhaftung aus dem Weg gehen. Wir würden doch diesen Verrat möglichst vermeiden. Wir würden mit allen Mitteln das Unrecht verhindern. Vielleicht würden wir mit dem Judas im Geheimen versuchen, ihn umzustimmen. Aber was macht der Herr? Er sagt, was du tun willst, tue bald. Er gibt sozusagen den Befehl zum Aufbruch. Darin sehen wir, dass nur einer hier souverän ist, der Herr. Jesus kennt den Willen des Vaters und er beugt sich unter diesen Willen. Und dann bricht Judas sofort auf und Judas gehört nicht zu den Seinen. Erinnert ihr euch an letzte Woche? Jesus kam zu dem ganzen Volk Israel als seinem Volk. Sie haben ihn abgelehnt, bis auf wenige, die Seinen. Und hier ist er mit den Seinen zusammen, mit den Jüngern. Aber Judas gehört nicht dazu. Das sehen wir jetzt in Vers 30. Als Judas sich aufmacht, seinen bösen Plan auszuführen und Jesus zu verraten, da heißt es in Johannes 13, Vers 30. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Warum diese Angabe, es war Nacht? Nun, das hat einen Grund. Weil wir wissen mittlerweile, Finsternis ist nicht nur, man kann nicht viel sehen, sondern Finsternis bedeutet, dass man getrennt ist von dem Licht, dass man das Licht ablehnt, den Herrn Jesus selbst. Und so sehen wir Judas, er hat den Herrn abgelehnt und er gehört zur Nacht. Er gehört zur Nacht. Er geht in die Finsternis. Und was sind die ersten Worte, nachdem Judas weg ist? Schaut mal im nächsten Vers, in Vers 31. Als er nun hinausgegangen war, also Judas ist hinausgegangen, sprach Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Was sagt Jesus hier? Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Was meint er mit jetzt? Was ist denn jetzt auf einmal passiert? Nun, der Jesus schaut hier auf seine Verherrlichung. Was war das nochmal? Sein Kreuz und seine Auferstehung. Er schaut auf seine Verherrlichung, als wäre sie schon geschehen. Es ist schon so gut, als wäre es schon da. Und was macht Jesus jetzt, um sich vorzubereiten auf diese Verherrlichung? Und da sehen wir, er schaut zum ersten Mal von sich selbst weg. Und er schaut auf seine Jünger und dient ihnen. Und wir sehen jetzt 4 Schritte davon, wie er seine Jünger vorbereitet. Das erste ist, er versichert ihnen, dass er sie liebt. Und wir sind hier in Johannes 13 bis 17 und das kennen wir auch als, ja, manche sagen die Abschiedsreden des Herrn Jesus, manche sagen, es ist eigentlich sein Missionsbefehl an die Jünger. Auf jeden Fall sind wir in diesen Reden im Obersaal. Und dieser ganze Abschnitt begann in Kapitel 13, Vers 1, damit, dass es heißt, vor dem Passafest aber, Kapitel 13, Vers 1, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren. So liebte er sie bis ans Ende. Also bevor irgendetwas berichtet wird hier, wird versichert, dass Jesus die Seinen liebt bis zum Äußersten. Bevor wir irgendetwas weiter erfahren, erfahren wir, dass er die Seinen liebt. Und genau in der Mitte von diesen Kapiteln, es gibt einen Kern von diesen Kapiteln 13 bis 17 und das finden wir in Kapitel 15, Vers 12 und 13. 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist hier der Kern von allem, worum sich alles dreht, um die Liebe des Herrn Jesus. Und es ist die allergrößte Liebe, denn er liebt seine Freunde, indem er sein Leben lässt für sie. Mehr kann er nicht geben. Und am Ende seiner Vorbereitung betet Jesus in Johannes 17, Vers 25 bis 26. am Ende seines Gebetes, die letzten Worte, die uns hier mitgeteilt werden. Johannes 17, Abvers 25. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Also am Anfang Liebe, in der Mitte Liebe, am Ende Liebe. Darum geht es. Er versichert seinen Jüngern eins, dass er sie liebt. Dass der Vater sie liebt. Warum denkt ihr, ist das wichtig, dass er das so betont? Nun, er wird als nächstes sie verlassen. Er wird ans Kreuz gehen. Und er wird auferstehen und zum Vater gehen. Und normalerweise, wenn man jemandem seine Liebe zeigt, dann ist man bei ihm, oder? Dann bleibt man bei ihm. Sie sollen aber nicht zweifeln, dass er sie liebt. Sie sollen vielmehr verstehen, dass das der beste Beweis der Liebe ist, was er jetzt tut. Es ist der beste Beweis seiner Liebe, dass er ans Kreuz geht, dass er ins Grab geht, dass er aufersteht und zum Vater geht. Und ihr wisst ja, Liebe ist der Entschluss, um jeden Preis das Beste zu tun für den, den man liebt. Und so bereitet Jesus seine Jünger aus Liebe geduldig vor. Zweitens, indem er sie informiert darüber, was passiert. Er lässt sie nicht im Dunkeln, er spricht offen darüber, dass er weggeht. Zum Beispiel in Johannes 13, Vers 33, Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. So sage ich es jetzt auch zu euch. Wohin wird Jesus gehen? Nun, er wird zum Vater gehen, wird diese Welt verlassen. Und denkt dabei daran, es geht hier um Jesus. Jesus ist der menschgewordene Sohn Gottes. Und als Gottmensch kann er nur an einem Ort sein. Während Gottes Sohn immer überall ist, begreife das, wer es kann, so ist er als Gottmensch, Jesus, an einem Ort. Und wenn er jetzt gerade bei den Jüngern ist, liegt er im Obersaal, aber er wird dann wenig später nicht mehr bei ihnen sein. Einige Tage später geht er zum Vater und genau damit bahnt er den Weg, dass sie einmal folgen können. Er bahnt den Weg, er ist der Weg zum Vater, sagt er. Und diese Info, dass er weggeht, das wiederholt er mehrmals, wie zum Beispiel auch in Johannes 16, Vers 28. Hier relativ am Ende der Rede sagt der Herr, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Dass der Herr Jesus zum Vater geht, das ist in keinster Weise eine Flucht. Stattdessen ist das der Sieg über die Welt. Wie er in Kapitel 16, Vers 33 sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist vielmehr sein Sieg über die Welt, dass er zum Vater geht, dass er erhöht wird über jeden Namen und jede Gewalt. Der Herr versichert seinen Jüngern, dass er sie liebt, er informiert sie darüber, was geschieht, was passiert und jetzt erklärt er ihnen drittens, was mit ihnen geschieht. Also der Herr geht zum Vater. Was passiert jetzt mit den Jüngern? Was ist mit ihnen, die zurückbleiben? Nun auch das erklärt er ihnen ausführlich. Der Herr Jesus wird sich von seinen Jüngern verabschieden, aber nur vorübergehend. Es ist ein bis später sozusagen. Jesus geht in den Himmel voraus. Wozu? Wir kennen diese Verse, damit er den Seinen eine Wohnung bereitet. Das lesen wir in 14, Vers 2. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, weil sie eines Tages ganz sicher folgen. Und darauf warten wir als Kinder Gottes, dass wir dorthin kommen, wo er schon ist und eine Stätte bereitet hat. Aber in der Zwischenzeit wird es nicht einfach sein für die Nachfolger Jesu. Und da verheimlicht Jesus nichts. Er sagt in Kapitel 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Also, sie werden gehasst werden von der Welt. Und in Vers 33 haben wir eben gelesen, in Kapitel 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis, Drangsal. Und da nimmt der Herr auch kein Blatt vor den Mund. Er malt es nicht rosiger, als es ist. Aber das ist ja auch nichts Neues. Das hat er doch von Anfang an schon gesagt. Er hat gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Er hat von Anfang an ganz klargestellt, was es kostet. Denn nur so können wir wirklich nützlich sein. Ja, und das haben wir auch immer wieder selbst erfahren, oder? Dass wir nur dann nützlich sind, wenn wir wahrhaftig sind. Wenn wir nicht den Anspruch Jesu irgendwie verweichlichen und das Evangelium entstellen und am Ende keiner gerettet wird, weil es keine rettende Botschaft mehr ist. Weil in dem Moment, wo wir sagen, ja, du bist nicht so schlimm, wie die Bibel es sagt, und Gott wartet auf dich, dass du jetzt deinen Beitrag beiträgst zur Errettung, weil ja, nur du kannst jetzt dieses entscheidende Element noch hinzufügen. In dem Moment ist es keine Rettung mehr, keine Rettung aus Gnade mehr. Und ihr wisst, wie Paulus im Galaterbrief dagegen reagiert hat. Ja, und so haben wir auch eine Bestätigung, dass wir neue Menschen in Christus sind, wenn wir genau diesen Anspruch auch jeden Tag neu annehmen, täglich unser Kreuz auf uns nehmen. Und Jesu Jünger werden verfolgt werden, aber, jetzt kommt das Wunderbare, sie haben die beste Hilfestellung dabei. Das sagt er doch in diesem Kontext, zum Beispiel in Johannes 14, Vers 16 bis 17. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wir lesen das so schnell, aber das ist unfassbar hier am Ende. Er wird in euch sein. Wie oft hat der Geist Gottes schon gewirkt im Alten Testament und hat einen Simson stark sein lassen und einen Saul König als König regieren lassen. Aber worum es geht, ist, dass der Geist in den Jüngern ist. Und wir schauen nicht nur auf die Jünger und sagen, okay, das war damals. Wir wissen, dass keiner von uns hier zu Gott, zu Gottes Kindern gehört, ohne den Geist Gottes im Inneren. Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Denn wer den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Interessant, oder? Die Seinen. Die Seinen sind die, die den Geist Gottes haben. Und damals warteten sie noch darauf, das war eine besondere Situation. Sie waren errettet und wiedergeboren, aber hatten noch nicht den Geist in sich. Das ist anders seit der Apostelgeschichte, seitdem, wenn wir wiedergeboren sind, dann haben wir den Geist Gottes in uns, bleibend, als unseren Beistand. Und das ist ein notwendiger Beistand. Ohne den können wir dem Hass der Welt nicht standhalten. Ohne den Geist Gottes würden wir das aufgeben. Würden wir auch nicht gegen unser eigenes Fleisch kämpfen wollen oder das durchhalten. Es ist wirklich das Vertrauen auf den Geist Gottes. Wie Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden, sagt er dem Nikodemus. Ja, nur so können wir überhaupt dem Herrn gegen alle Widerstände nachfolgen. Und wisst ihr, was die Allzweckwaffe ist in der Nachfolge? Das Gebet. Und genau das tut der Herr Jesus in Johannes 17. In Johannes 17 hören wir Jesus selbst beim Beten zu. Und das ist der vierte Schritt, wie er sich und seine Jünger vorbereitet. Er betet für sich und seine Jünger. Achtet mal darauf, wie der Herr Jesus sein Gebet beginnt. In Johannes 17, Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Was heißt das nochmal, verherrlichen? Sichtbar machen. Wie groß, wie ehrwürdig, wie perfekt, wie schön Gott ist. Und das geht nur über den Weg der totalen Erniedrigung ans Kreuz. Warum eigentlich das Kreuz? Das Kreuz ist der einzige Weg, um die Seinen zu erretten. Nur so können die Seinen errettet werden. Nur so können Menschen, die Gott vorher bestimmt hat, vorher erwählt hat, nur so können diese Menschen aus der Hand Satans wirklich entrissen werden und aus den Fesseln ihrer Lügen gerettet werden. Also in anderen Worten, seine Verherrlichung ist unsere Errettung. Seine Verherrlichung ist unsere Errettung. Der Herr Jesus betet hier um die Verherrlichung, seine Verherrlichung, und gleichzeitig ist das unsere Errettung. Und so ist es auch logisch, dass der Herr anschließend für die Bewahrung der Seinen betet. Zum Beispiel in Vers 11 und Vers 15. Bewahre sie in deinem Namen, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und er betet für die Heiligung. Heilige sie in deiner Wahrheit. Er betet für Errettete. Nur Errettete können bewahrt werden. Sonst sind sie gar nicht dem Teufel entrissen. Nur Errettete können geheiligt werden. Wir können das sonst nicht selbst produzieren. Und ab Vers 20, das ist so schön, betet der Herr Jesus auch für alle zukünftigen Jünger. Das heißt, er hat schon für uns gebetet und tut das auch fortlaufend. Sein Anliegen ist, dass alle eins sind. Und gestern waren wir auch darin herausgefordert, ja, von Menschen, die uns gefragt haben, warum seid ihr nicht eins mit uns? Nun, wie geht das, dass wir alle eins sind? Nur indem die Gläubigen genauso konsequent dem Wort Gottes durch Jesus und durch die Apostel glauben, wie die ersten Jünger. Nun, die ersten Jünger waren die Apostel und sie haben der ganzen Lehre geglaubt. Da gab es keine drei verschiedenen Gruppen. Es war einfach eine Einheit. Sie hatten eine Lehre. Und nur wenn wir genauso konsequent das glauben, was die Apostel geglaubt und gelehrt haben, dann sind wir wirklich eins. Und glauben Sie der Wahrheit, dann können Sie mit Gewissheit auf Ihre Zukunft beim Herrn blicken. Und für diese wahren Jünger erfüllt sich das Gebet am Ende hier in Vers 24, dass sie Jesu Herrlichkeit sehen. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Hier geht es um die Herrlichkeit im Himmel, die wir noch, von der wir gar keine Ahnung haben, beziehungsweise wir wissen, was solche geschrieben haben, die es gesehen haben. Johannes, ja Johannes, der Apostel Johannes, hat es später gesehen in der Offenbarung. Das ist die Herrlichkeit, die wir noch sehen werden als Kinder Gottes, wenn wir wirklich den Glauben an diesen konsequenten Glauben an die Lehre der Apostel haben. Und hier schließt sich der Kreis. Also Jesus bereitet die Jünger auf seine Verherrlichung vor am Kreuz, um sie zu erlösen. Und wenn er sie erlöst hat, dann werden sie auch ganz bestimmt am Ende seine Herrlichkeit in Ewigkeit sehen. Und so Verherrlichung vom Anfang bis Ende geht es um die Verherrlichung Gottes, seines Sohnes. Denken wir zurück an unseren Saal. In unserem Bild vom Saal wird es ja hinten immer finsterer. Außerdem unruhig und erschütternd. Erschütternd laut von dem Tumult und Geschrei. Und jetzt kommen wir zu dem Abschnitt, wo die Verherrlichung vollbracht wird. Die Verherrlichung wird vollbracht. Und wenn wir darauf schauen, dann schauen wir darauf, ja, aus zwei verschiedenen Perspektiven. Entweder wir schauen darauf als solche, die genau dadurch erlöst worden sind, durch Jesu Werk. Oder wir schauen darauf als der einzige Weg der Errettung für dich, wenn du noch nicht errettet bist. Aber es gibt keinen anderen Ort, als hier hinzuschauen, wo die Verherrlichung vollbracht wird. Der einzige Weg der Errettung ist hier. Möge uns der Herr die Augen geben, das zu sehen. In den Kapiteln 18 bis 20 lesen wir zuerst, wie Jesus sich gefangen nehmen lässt. Die Betonung liegt auf lässt. Denn als sie kommen, um ihn gefangen zu nehmen, sagt er, ich bin, und alle fallen auf den Boden. Wir sehen also, sie sind machtlos, ihn gefangen zu nehmen. Er lässt sich gefangen nehmen. Und vor dem Hohenpriester verantwortet sich Jesus mit der Wahrheit. Er spricht die Wahrheit und wird dafür geschlagen, Vers 22. Vor dem Statthalter Pilatus bezeugt Jesus auch die Wahrheit. Und er erntet nur das Unverständnis in Vers 38. Was ist Wahrheit? Aber das Interessante ist, ohne es zu begreifen, bekräftigt dieser Pilatus mehrmals die Wahrheit. Derjenige, der sagt, was ist Wahrheit, bekräftigt die Wahrheit, dass Jesus der König der Juden ist. Er bekräftigt das mit seinem Mund. In Vers 39 sagt er, ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest einen freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Wahrheit. Und auch in 19, Vers 14. Es war aber Rüsttag für das Passa, und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden, seht, das ist euer König. Wahrheit. Pilatus bekräftigt es auch mit seiner Hand. In Vers 19. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftet sie an das Kreuz. Und es stand geschrieben, Jesus der Nazarener, der König der Juden, Wahrheit. Pilatus, der von sich sagt, er hat keine Ahnung, was Wahrheit ist, bekräftigt die Wahrheit mit seinen Worten und mit seiner Hand. Jesus ist der König der Juden. Pilatus fand keine Schuld an ihm und doch lässt er ihn kreuzigen, weil das Volk ihn vor die Wahl stellt, entweder König Jesus oder wir haben den Kaiser zum König. Pilatus will nicht als Feind des Kaisers erscheinen und er lässt Jesus kreuzigen. Und so wird Gottes Sohn hier haben wir Gottes Sohn. Er ist eine Person, gleichzeitig wahrer Mensch und wahrer Gott. Das ist so wichtig zu verstehen. Das ist nicht nur ein Mensch. Das ist Gott selbst, der jetzt am Kreuz hängt zwischen zwei Übeltätern. Was für eine unmenschliche Qual, die Gott selbst schmeckt, dadurch, dass er untrennbar mit Menschsein verbunden ist, als der eine, als eine Person. Und auch die Details der Kreuzigung geschehen genau nach der Heiligen Schrift. Auch Johannes bekräftigt, dass Dinge geschahen, um die Schrift zu erfüllen. Zum Beispiel in Vers 24. Das Gewand soll nicht zertrennt werden, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen, damit die Schrift erfüllt würde. Nun, ich frage euch, wer steht hinter der Heiligen Schrift? Das Wort selbst. Am Anfang lesen wir, im Anfang war das Wort. Der Gekreuzigte ist das Wort. Das heißt, wer ist hier in Kontrolle? Der Gekreuzigte. Alles geschieht nach seinem Wort. Der scheinbar Machtlose, er dirigiert alles, hat es schon dirigiert durch sein Wort. Alles gehorcht ihm, während er am Kreuz hängt. Und so wird die Verherrlichung vollbracht. Jesus verherrlicht Gott in seiner Gerechtigkeit. Denn als das Lamm Gottes bezahlt er die Sünde der Menschen. Jesus verherrlicht Gott in seiner Gerechtigkeit, haben wir eben gesehen. Jesus verherrlicht Gott in seiner Siegesmacht, denn die Sklaverei der Sünde wird dort gebrochen. Und wenn du sündigst und davon nicht loskommen kannst, dann, weil die Schrift wahr ist, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Wo wird diese Sklaverei gebrochen? Am Kreuz. Das ist die Siegesmacht Gottes. Und dann, Jesus verherrlicht Gott in seiner Heiligkeit. Gott ist so abgesondert von der Sünde, dass er selbst seinen eigenen Sohn mit Zorn bestraft, in dem Moment, wo der Sohn die Sünde auf sich nimmt. So heilig ist Gott. Jesus verherrlicht Gott in seiner Wahrhaftigkeit, weil jede Verheißung auf das Leiden hin wird am Kreuz erfüllt. Alles erfüllt sich. Jesus verherrlicht Gott in seiner großen Liebe. Hier haben wir die Liebe Gottes sichtbar vor Augen. Er gibt sein Leben, wie er gesagt hat, er gibt sein Leben für seine Schafe, für seine Auserwählten. Und jeder Mensch profitiert heute davon. Auch solche, die nicht glauben und verloren gehen, haben nur überhaupt Leben, Geburt und Jahre auf dieser Erde, weil es das Kreuz gibt. Ohne das Kreuz wäre es schon mit der ersten Sünde im Garten Eden vorbei gewesen. Aber Gott hatte einen Plan der Erlösung. Und dann sehen wir in Vers 30, in Kapitel 19, Jesus spricht, es ist vollbracht. Und so wird es in unserem Bild vom Saal ruhig, denn Jesus ist tot. Er hat das Haupt geneigt und den Geist übergeben und er wird begraben von Josef von Arimathea. Und nie war ein Leichnam kostbarer. Und das ist für uns, ja, wir kennen das so aus der Schrift, aber das für die damaligen Leute war das undenkbar. Wie kann ein Gekreuzigter in ein Grab gelegt werden? Die Gekreuzigten, die blieben einfach hängen, bis nichts mehr übrig war. Er wird in ein Grab gelegt von einem Reichen. Und wir verstehen auch warum, weil der Sohn Gottes wird verherrlicht. Es wird gezeigt, sichtbar gemacht mit dem Grab, wie schön, wie perfekt, wie heilig, wie gerecht Gott ist. Er bekommt die beste Behandlung als Toter. Aber er bleibt nicht tot. Schließlich wird es ganz hell in unserem Saal und am dritten Tag steht der Herr von den Toten auf. Jesus lebt, sage ich euch, am ersten Tag der Woche heute. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Und so verherrlicht sich Gott in der Auferstehung. Und damit macht der Vater sichtbar, dass Jesus wirklich sein Sohn ist. Und Jesus, der Sohn Gottes, lebt und ist bereit, zum Vater im Himmel aufzufahren. Aber vorher erscheint er den Jüngern und bekräftigt ihnen denselben Auftrag wie vor seinem Tod. In Vers 21, in Johannes 20, lesen wir, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist der Auftrag. Aber sein Jünger Thomas will nur glauben, wenn er Jesus leibhaftig sieht. Er war nicht dabei. Und so gibt Jesus dem Thomas den geforderten Beweis. Und doch macht er klar, dass der Glaube über dem Sehen steht. In Vers 29, Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und das gibt Johannes die Überleitung zur Absicht mit diesem Evangelium. Er schreibt ja an solche, die Jesus nicht gesehen haben. Aber sie sollen dennoch glauben, weil sie das hier lesen. Sie sollen glauben, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist und sie sollen durch den Glauben Leben haben. Und eigentlich wäre das das perfekte Schlusswort, aber das Evangelium ist noch nicht zu Ende. In unserem Bild von den vier Räumen kommen wir jetzt in den letzten Raum mit der ebenfalls unendlich hohen Decke. Weil Jesus nach dem Tod, nach der Auferstehung fährt in den Himmel auf. Das wird angekündigt. Und vorher gibt er seinen Auftrag, das sehen wir, das kann ein passender Titel sein für dieses Kapitel 21, sein Auftrag. Schaut mal in Kapitel 21, Vers 22, dort steht, Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Nochmal in Vers 23, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Merkt ihr, was hier betont wird? Bis ich komme, bis ich komme. Er wird zum Vater gehen und wiederkommen. Glaubst du an die Wiederkunft Jesu? Glaubst du, dass er wiederkommt? Weil dann ist die Frage, was machen wir, bis er wiederkommt? Genau das ist das Kapitel 21, der Auftrag. Wir sitzen nicht einfach nur die Zeit ab. Auch wir haben einen Auftrag. Was will der Herr, dass wir machen, bis er wiederkommt? Nun, Petrus denkt, er soll wieder fischen gehen. Und so geht er zusammen mit Thomas, Nathanael, Jakobus und Johannes und noch zwei wieder fischen. Aber nicht mal das können sie ohne Jesus. Sie fangen nichts, bis der Herr Jesus ihnen erscheint und ihnen Anweisungen gibt, wie sie es machen sollen. Und dann, zur unerwarteten Zeit, bekommen sie plötzlich einen gewaltigen Fang. Und dabei hat Jesus ihnen schon zu essen gemacht. Also es war gar nicht nötig gewesen, dass sie fischen. Er hat ihnen schon alles bereitgelegt. Und nach dem Essen spricht Jesus dann zu Petrus, Herz, liebst du mich mehr als diese Fische? Dreimal fragt Jesus ihn, liebst du mich? So oft, wie Petrus den Herrn verleugnet hatte. Und dreimal bekräftigt Petrus, ja, ich liebe dich. Dreimal beauftragt ihn Jesus mit, hüte meine Schafe. Statt Fische fischen soll er Menschen hüten. Und das ist die Art und Weise, um was zu tun? Jesus nachzufolgen. Und so endet das Evangelium mit dem Widerhall: Folge mir nach. Und so gibt es manche unter uns, die ja im Besonderen Menschen hüten, Hirten sind. Und ihr wisst, dass wir, auch gerade wir Männer, Hirten sind unserer Familien und das nachempfinden können. Aber selbst wenn dein Beruf Fischen ist in dem Sinne, du hast einfach einen Beruf in dieser Welt, dann lernen wir hier, das ist dein Auftrag, dass du dort Jesus liebst, dass du das aus Liebe zu ihm tust und dass du dir bewusst machst, dass du ohne ihn nichts zustande bringst. So wie Petrus auch nicht fischen konnte ohne den Herrn. So möchte ich euch ermutigen, dass ihr dem Herrn nachfolgt, egal wo er euch hingestellt hat, egal in welchem Beruf. Ich bin so dankbar, dass ihr im Beruf seid, dass dort das Licht vorhanden ist, dort an dem Ort, wo ihr wirkt. Dass ihr Mütter bei euren Kindern seid und dort als solche handelt, die Jesus lieben, seine Liebe ausdrückt. Aber es kann viel kosten, dem Herrn nachzufolgen. Aber ob gewaltsamer Tod oder Bewahrung vor Gefahr, das macht keinen Unterschied für den Auftrag. Jesus sagt dem Petrus voraus, er wird sterben für den Herrn und sagt ihm trotzdem, folge du mir nach. Und das will Johannes hier den Lesern einprägen. Diese Leser erlebten Verfolgung und er sagt ihnen, mach's nicht davon abhängig, was es dich kosten wird, dem Herrn nachzufolgen. Die Frage ist nur, ist es wahr? Ich frage dich, folgst du der Wahrheit nach? Ist es wahr? Das ist das, was uns bis zum Ende durchtragen wird. Nicht, ist es akzeptabel, ist es von dem Schwierigkeitslevel noch vertretbar, Christ zu sein? Die einzige Frage ist es wahr? Und so schließt Johannes mit den Worten in Johannes 21, Vers 24, das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Das ist die einzige Frage. Ist es wahr? Ja. Und dann brauchst du es nicht selbst gesehen zu haben. Du musst nur die Wahrheit lesen und hier ist sie. Der letzte Vers im Evangelium. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Stell dir vor, du gehst in eine Bibliothek und du bleibst in der Bibliothek so lange, bis du jedes einzelne Buch gelesen hast. Wie lange würde das dauern? Wahrscheinlich Jahre, oder? Aber irgendwann kommst du zum letzten Buch. Dann ist es fertig. Nun stell dir vor, die ganze Welt besteht nur aus Büchern. Überall, wo du hinschaust, nur Bücher, die man gar nicht alle lesen kann. Und Johannes sagt, genau so ist es. Stell dir vor, alle Bücher handeln von Jesus. Unfassbar viele Bücher. Aber das wären immer noch zu wenig Bücher, um aufzuschreiben, was Jesus in diesen Jahren, die er auf der Erde war, getan und gesagt hat. Und ich hoffe, das ist für uns ein Bild. Nicht nur ich hoffe, ich weiß, das ist das Bild des Johannes. Wir sollen uns jetzt Bücher vorstellen. Unendlich viele Bücher. Alle handeln von Jesus. Und keiner kann das ergründen, was dort alles geschrieben steht. Das ist ein Bild dafür, wer Jesus ist. Solch eine Fülle ist er. Er ist das ewige Leben selbst. Und wenn du ihn hast, dann hast du das Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Lass uns beten. Vater, danke für deinen Sohn, den du uns zu erkennen gegeben hast. Danke, dass dein Zeugnis über ihn hier in diesem Evangelium wahr ist. Und so bitten wir, dass du uns auch bewahrst vor dem Bösen, dass du uns heiligst durch deine Wahrheit, dass du rettest, wer immer verloren ist, wer deinen Sohn noch nicht hat. Dass wir mehr erfahren, wie tief und reich das Leben ist, das wir schon besitzen, das ewige Leben in Christus Jesus, deinem Sohn. Amen.